Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewcastCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Moin, liebe Vault-Dweller, da sind wir wieder. Die drei Verrückten von NewcastCast. Ich sitze hier nicht allein. Ich habe dabei die liebe Kelly. Moin.
Hallo.
Und außerdem noch dabei den Andy. Wie geht's dir?
Mir geht's etwas. Ich bin etwas kaputt. Wir haben gestern Abend Wasteland Warfare gespielt und waren sehr lange wach. Und ich habe gemerkt, ich kriege auch von 2 Liter Bier inzwischen schon so ein bisschen Kater am nächsten Tag.
Mehr Wasser
nicht so
trinken.
Cool. Ja, ich versuche gerade Kaffee abzusetzen, weil ich merke, dass ich da eine ganz schöne Abhängigkeit entwickelt habe. Und das spielt dem Kopfschmerz dann noch mehr in die Karten. Und dann war ich heute noch mit meinen Kindern bei einer Dino-Disco, so ein Musical mit so Dinos. Boah, das war ein knackiger Tag, aber ich bin froh, dass wir uns jetzt hier so schön treffen, ja. Ich bin ein bisschen verknittert und gleich haben wir noch Stream. Schön.
Ja, kenne ich. Dazu kommt noch so eine leichte Erkältung, wie man hört, unschwer.
Man hört's.
Aber war die Mühe wert? War super, super nice gestern.
Ja, auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Bilder dazu könnt ihr auf jeden Fall bei uns auf dem Discord bewundern. Ja, sind ja schon eine Wasteland Warfare Channel.
Ja, auch eine Menge.
Auf jeden.
Kelly, verrat uns doch, worum geht's heute?
Ja, worum geht's heute? Wir haben heute 3 Themen für euch. Wir gehen einmal den Weg des Lone Wanderer, war das? Dreier?
Mhm. Ja.
Genau, den Weg malen wir ein bisschen nach. Wir fangen an mit dem, also wo es nach Megaton weitergeht, im Super-Duper-Mart. Dann geht's einmal in die Metro und dann gehen wir zu Galaxy News Radio.
Auf jeden. Und wo du schon das Wort News in den Mund nimmst, das ist ja eine Steilvorlage, wie sie im Buche steht.
Alarmstufe News.
Ja, und ich glaube, die fettesten News, die wir gerade hatten, waren eigentlich, dass der Cast oder Teile vom Cast der Fallout Prime Serie bei der Fallout Celebration im Good Spring Saloon in Nevada vorbeigeschaut sind, was super überraschend kam und was da, glaube ich, viele Fallout-Geeks komplett aus den Latschen gehauen hat.
Oh ja.
Ja, die Bilder sahen zumindest so aus.
Das Wetter war eine Katastrophe.
Ey, Nevada und Regen, das erwartest du einfach nicht.
Habe ich tatsächlich auch einmal in Las Vegas erlebt. Ist ganz, ganz eigenartig. Fühlt sich auch gar nicht so schlecht an im Hochsommer da Regen, muss ich sagen.
Definitiv.
Weil du ja sonst auch so eine eher trockene Hitze hast da und dann auf einmal Regen, das ist weird. War auch ganz kurz, als ich das mal erlebt habe, aber war cool. Das war super krass. Die kamen da im Saloon vorbei. Völlig überraschend. Es wurde kurz vorher von Fallout Prime angekündigt auf Insta. Ja, heute kommt vielleicht noch eine kleine Überraschung. So. Und dann die nächsten Sachen, die ich gesehen habe, waren halt irgendwie Walton Goggins, der da Nuka-Cola Quantum an der Theke ausgeschenkt hat. Und die Leute sind alle völlig steil gegangen. Ich meine, selbst hier Scotty Fitness war völlig sprachlos.
Ken hat auch wieder Bilder von ihm gemacht. Ich bin voll neidisch.
Ja, da war ich habe echt wenig FOMO so. Aber da muss ich sagen, war ich auch so, das war schon, ist schon richtig cool dabei
gewesen. Die
diesjährige
Celebration, der kickt voll FOMO bei mir, muss ich gestehen. Ja. Aber diesen Weg zu fliegen für so eine Veranstaltung ist halt auch, muss man wissen, ob man möchte.
Oh, ich spiele schon mit dem Gedanken, ob ich nächstes Jahr dahin fliege.
Bock hätte ich auch. Ich glaube nur, also ein Jahr später wäre ich dabei, ja.
Ja, genau,
du hast ja noch das.
Aber
ja, also ich glaube, ich werde das nächstes Jahr machen. Ich muss noch meine Frau dafür ein bisschen weich klopfen. Aber ich meine, für ein langes Wochenende. Sie meint, ja, die Zeit, gar kein Problem, aber so viel Kohle für ein langes Wochenende. Ich sag ja.
Ja, unvergessliche Erinnerung.
Hä? Das ist so. Da habe ich schon verrücktere Sachen gemacht. Aber auf jeden Fall, zieht euch das rein. Ich glaube, wer irgendwie Fallout mit seinem Insta-Account connected hat, ist auf jeden Fall schon drüber gestolpert, dass da echt der Punk abging. Das sah richtig, richtig witzig aus. Richtig coole Cosplays da generell. Dann noch diese Mega-Überraschung von dem Fallout-Cast. Richtig, richtig cool. Dann der Good Spring Saloon eh super witzig, irgendwie dem zu folgen. Es ist richtig witzig, innerhalb dieser Celebration diese ganzen Innenaufnahmen von dem Saloon zu sehen, weil ich das einfach, das ist halt einfach eins zu eins wie im Spiel, ne? Dieser
ja, außen
schwere Holzträgen, Tresen und ja, da repariert man das Radio und macht seine ersten Gehversuche in Fallout New Vegas. Also richtig, richtig fantastisch, finde ich richtig gut.
Aber nicht auch, nicht zu vergessen, die hatten ja auch die ganzen Synchronsprecher, also die ganzen Voice-Actor ja. Von den Spielen da auch einige.
Ja, war richtig, richtig cool. Also da ist richtig was geboten. Also da musst du ja, echt. War richtig krass. Das ist richtig, richtig geil. Die ganzen Aussteller und so, das war schon richtig, richtig cool. Panels. So viel kleiner, geiler Scheiß einfach.
Ja, eine Sache muss ich noch loswerden zum Thema Synchronsprecher. Also unser Vater in den Spielen ist ja Liam Neeson.
Mhm.
Im Englischen wie im Deutschen. Die haben auch den deutschen Standardsprecher für Liam Neeson genommen. Das finde ich auch immer noch großartig.
Ja, das ist richtig, richtig stark. Richtig, richtig gut. Ja, wir wurden darauf hingewiesen, dass wir in Folge 17 irgendwie Scheiße erzählt haben. Das ist die Children of Atom in 76 natürlich nicht gibt. Ich weiß nicht, wann wir in welchem Kontext erzählt haben, aber so eine Podcast-Aufnahme ist auch manchmal ein bisschen wild. Gibt es natürlich nicht. Die werden ja erst quasi knapp 200 Jahre später gegründet. Auch eine große News, finde ich, die man mal eine große Glocke hängen kann. Und eine andere News ist, dass das Fallout 4 Anniversary Edition gar nicht mal so rund läuft und man quasi vom Digitalen ins analoge Ödland geschleudert wird, weil das einfach nicht richtig funktioniert.
Ist jetzt die Frage, Marketing?
Möglicherweise. Haben wir analoges Ödland heute? Habt ihr da was?
Höchstens die Ankündigung, dass es passieren kann aufgrund des Streams, weil ihr wollt uns dann gleich live sehen. Na, dann wandern wir erst hin.
Analoges Ödland.
Analoges Ödland. Ja, ich glaube, was wir sagen können, ist, dass alle Miniaturen der Wave 11 von Modiphius jetzt draußen sind, beziehungsweise man sie pre-ordern kann. Also wir haben die Hollywood Icons, wir haben die Krabbe, den Angler, den Galper Ende November und das war's dann im Prinzip mit der Wave. Richtig geile Models, die da rauskommen.
Ja, richtig schick, richtig schick.
Ja, richtig, richtig cool. Also richtig, richtig stark. Aber auch da verweisen wir natürlich wieder zum Fallout Tabletop Dach, denn da wird damit sehr viel mehr Expertise drüber gesprochen oder zu dem tollen Blog von dem lieben Pfaffen. Aber ja, das wollten wir nochmal raushauen. Ja, da wir jetzt gerade wieder Wasteland Warfare gespielt haben, sind wir da natürlich Feuer und Flamme. Und auf jeden Fall die große Krabbe werde ich mir noch gönnen. Die finde ich total stark. Wie es uns in unserer Kampagne immer nach Far Harbor verschlägt, weiß ich noch nicht, aber solche Krabben rennen bestimmt auch an anderen Gewässern.
Ja, kriegen wir irgendwie
den verstrahlten Nachkriegsamerika rum.
Ey, schaut auf jeden Fall auch auf Andys Insta vorbei. Der hat eine mega geile Platte gebaut.
Ja, die ist richtig aber gelinkt schick. Mit unserem NukaCast-Profil. Also schaut auf unser NukaCast-Profil bei Insta und folgt dem gefälligst. Hat auch echt schon richtig crazy. Man kann ja sich immer die Statistiken angucken.
Ja.
Mein Reel von den Platten wurde richtig viel weitergeschickt. Also ich meine, 200 Likes, das ist okay. Das habe ich mit meinem Miniaturen-Account relativ häufig so. Aber das wurde super viel weitergeteilt, kann man ja sehen. Das
darf ich dir auch cool. Mal was erzählen?
Immer noch.
Ich habe ja das Bild von der Polaris hochgeladen. Das ist, das ist teilweise dreimal so viel geklickt und geliked worden, wie ich gewohnt bin. Oder wie mein Bestes vorher war. Das ist so. Und soll ich euch das Beste erzählen? Wes Johnson hat es sogar geliked und hat dazu geschrieben, ich liebe den Protektron.
Ja, sehr das schön. Das ist doch, geht runter wie Öl. Gorga.
Oder der Silberschau nice. Oder so. Ich meine, ja, er ist mit Ken. Ken hat ja auch geliked, aber es ist halt so, what the fuck?
Ja, richtig stark, habe ich auch gedacht. Das ist so richtig, das ist so unser Top-Post bisher, weil du den ja auch schön mit unserem Account connected hast.
Immer.
Ja, richtig cool. Wir versuchen auch unseren NukaCast-Insta-Account nicht nur mit Folgenankündigungen zu füttern, sondern mit allem, was wir so zum Thema Fallout auch mit unserem anderen privaten Insta-Accounts so produzieren. Und so hat man da auch, glaube ich, immer mal sehr diversen Austausch, so was die Inhalte angeht. Thank you. Ja, und ich starte nämlich rein, und zwar mit dem Super-Duper-Mart. Erstmal, ja, könnte man sagen, ist einfach nur eine Location, einfach nur ein Supermarkt. Und so viel Lore darüber gibt es tatsächlich auch gar nicht. Passt natürlich total in die Welt von Fallout. Dieses Logo und dieses Augenzwinker Super Duper ist natürlich auch wieder witzig, sowas im Titel zu haben. Ist aber tatsächlich eine Firma, die die kompletten Vereinigten Staaten abdeckt. Also das ist eine Kette wie Walmart quasi, die in allen Bundesstaaten und allen Städten irgendwie vertreten ist. Unter den verschiedensten Modellen. In den Spielen finden wir das Ganze in Washington D.C., wir finden das in Lexington, wir finden das, sogar Far Harbor hat irgendwie eine ziemlich verwitterte Filiale. Wir finden das in 76 in mehrfacher Ausführung, da gibt's sogar einen Super-Duper-Mart mit, also so einen vollautomatisierten, der auch so angepriesen wird als der Supermarkt der Zukunft. Und natürlich in der Fallout-TV-Serie mit Snip-Snip, da sehen wir, dass der Super-Duper-Markt sogar eine Kinderbetreuung hat und sogar eine kleine Erste-Hilfe-Station, wo dann auch Snip-Snip arbeitet. Da haben wir sehr, sehr tolle Einblicke in das Ganze, auch in das Interieur, finde ich sehr, sehr gut. Es sind ja auch schon Dinger geleakt aus der Burning Springs-Erweiterung für 76. Da kommt auch ein neuer Super-Duper-Markt, der sehr stark an den aus der Serie angelehnt ist. Ich finde, jetzt müssen sie dann aber auch langsam mal ein bisschen auf die Bremse treten mit Anspielungen auf die Serie in 76, weil das ist ja schon dann langsam sehr weit hergeholt. Obwohl, ich war mal in Oklahoma in einer Aldi-Filiale und da hätte man meinen können, man wäre in Deutschland. Die haben sogar die gleichen Fliesen auf dem Boden und die gleiche Abfolge der Artikel, so wie es eingerichtet ist. Also erst Obst und Gemüse und so wie man Aldi halt aus Deutschland kennt, genau gleich eingerichtet und tatsächlich auch diese geilen gesprenkelten Bodenfliesen.
Oh, geil.
Am anderen Ende super. Der Welt. Richtig witzig. Ja,
und die hier in Deutschland schon hässlich sind wie nichts Gutes.
Ja, ja, ja. Deswegen finde ich es ganz witzig, dass so ein Super-Duper-Mart ist gar nicht so weit hergeholt, dass der den gleichen Aufbau hat wie, also dass der in Ohio quasi den gleichen Aufbau hat wie in Los Angeles. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, aber man kann da noch mehr reininterpretieren, denn im Prinzip ist ja klar, ist ein Supermarkt, vor allen Dingen sowas wie Walmart, natürlich quasi die Karikatur auf die kapitalistische Konsumkultur der Vorkriegszeit. Und wenn man dann so ein Relikt natürlich irgendwie 100, 200 Jahre später, ragt das immer noch aus dem Ödland und wird tatsächlich oftmals von Raidern bevölkert, die das Ganze als Basis nutzen. Und im Prinzip wird dann bis auf Blut quasi dieses Symbol des Konsums auch nach dem Krieg umkämpft. Und man führt im Prinzip das fort, was schon zu diesem großen Dritten Weltkrieg geführt hat. Und das finde ich so als Mahnmal eigentlich ganz geil. Also das ist ja schon das Aushängeschild irgendwie und das finde ich total cool, dass sie das so eingebaut haben, dann noch mit diesem augenzwinkernden Titel. Super Duper ist natürlich, daran ist gar nichts Super Duper. Und ja, finde ich eigentlich ganz gut, passt sehr gut ins Fallout-Universum und könnte man natürlich auch als kleine Konsumkritik sehen, ne?
So wie vieles in Fallout.
Absolut. Ja, und ist natürlich ein absoluter Hotspot zum Plündern. So auch im Wasteland Warfare Tabletop. Da ist das nämlich sogar im Starter-Set eins der Szenarien. Und wo man dann ordentlich plündern kann. Und das ist wie so ein, ja, wer am meisten plündert, hat gewonnen sozusagen. Dann ist der Super-Duper-Mart natürlich auch ein absolutes Franchise-Icon, was so Exklusivverträge angeht. So ist zum Beispiel der Super-Duper-Mart, die Kette, waren die einzigen, die quasi die so eine Frühbelieferung, oder nicht die einzigen, aber war einer von ein paar Läden, die neue Nuka-Cola Quantum als erstes bekommen haben. So führt uns nämlich ein Quest in Fallout 3, da kann man aus der Nuka-Cola-Fabrik sich so ein Dokument bergen, auf dem halt die ganzen Exklusiv-Retail-Partner stehen, die zuerst Nuka-Cola Quantum bekommen haben. Oh Gott, ey, diese ganzen Worte. Nuka-Cola Quantum Super Duper Mart, das sind ja Zungenüberschläge. Ja, aber ja, das ist eigentlich auch, viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ne? Also ich finde es total witzig, in Fallout 4 gibt es ja den einen, der so von Ghoulen überlaufen ist, da musste ich sofort an Evil Dead und Ash denken, wie er halt hier, sei smart, kauf bei S-Mart, wo die Dämonen-Zombies dann da rumlaufen und er die schön wegballert mit der Schrotflinte. Das finde ich total cool. Und im Supermarkt sich durch die Gänge zu ballern, Raider, die auf den Regalen patrouillieren, das finde ich schon ziemlich, ziemlich nice. Ist auch unser erste Station, wenn wir den Wasteland Survival Guide für Moira komplettieren. Und es ist eine ziemlich coole Location, so als erstes Ding, um so ein bisschen XP zu farmen und so die Welt von Fallout 3 kennenzulernen. So der erste Ausritt aus Megaton, wenn man es nicht gerade in die Luft jagt, ist das, finde ich sehr charakteristisch für die ganze Serie.
Und fand ihn aber auch sehr schwer.
Ey, ich finde, wenn du direkt hingehst und noch nicht Fallout 3 gespielt hast, kann ich mich auch erinnern, als ich das damals gezockt habe. Als Jugendlicher muss ich auch sagen, das war ganz schön knackig. Also ich fand den Super-Duper-Markt ganz schön heftig. Jetzt inzwischen weiß man halt, wie man vorzugehen hat und da geht's, ne? Da macht man vorher schon mal ein paar andere Sachen, hat ein bisschen was zum Mitbringen und dann knallt das so ordentlich und man hat das relativ schnell erledigt. Aber ja, es ist gar nicht mal so einfach, das Ganze. Und ich habe mir schon MDF-Kits rausgeguckt von einem Supermarkt und werde auch einen bauen für Wasteland Warfare. Ich finde so dieses die ganze Platte, wie das Interieur einzurichten, auch nett, aber ich finde es irgendwie cooler, wenn man noch einen Parkplatz dazu hat und ein bisschen drumherum. Der ist ja auch bei Fallout 3, weil die Raider sich da ja einquartiert haben, haben sie da alle so Körper aufgehängt und so zur Abschreckung. Finde ich eigentlich auch ganz geil.
Ja, muss auch.
Muss. Auf jeden Fall. Ja, das ist einer der Orte, den man immer mal wieder trifft. Selbst in New Vegas gibt's, glaube ich, in der Sansa Parilla Fabrik eine Werbung, wo auf den Super Duper Mart verwiesen wird, obwohl es keinen in New Vegas wirklich gibt. Aber in der Lore spielt er trotzdem mit.
Wie ist das? Da kennst du dich ja deutlich besser aus. Sie haben in der Serie ja dann auch so ein bisschen den Verteilerknoten für dieses Ghoul-Serum mit reingebracht. Ist das jetzt die Frage, machen das alle super? Also werden diese Super-Duper-Märkte dafür inzwischen also weit genutzt?
Ich glaube, das ist
oder ist das nur Zufall?
Dahingehend plausibel, weil in den Spielen haben, selbst in Fallout 3 schon, hat der Super-Duper-Markt auch eine Pharmacy. Und wer schon mal in den Staaten war, weiß, wie so eine Pharmacy aussieht. Das ist wie so ein kleiner Supermarkt im Supermarkt, wenn das nicht gleich ein ganz eigener ist. Und eine Pharmacy ist im Prinzip eine Apotheke, auch mit den Gerätschaften. Da werden ja doch auch durchaus spezielle Sachen von dem Apothekenpersonal gemischt, gepresst und erzeugt. Und ich glaube, dass du das als Verteilerknoten für so einen Drogenumschlagpunkt nimmst, wie das in der Serie der Fall ist, relativ plausibel, weil du die Gerätschaften vor Ort hast, ne? Und ich meine, die haben da ja sogar eine Erste-Hilfe-Station drinne mit einem Krankenschwester Mr. Handy, also besser geht's ja gar nicht, ne? Also ich glaube, das ist gar nicht so, dass das ist eher prädestiniert dafür, da sowas einzurichten, weil du einfach die ganzen Gerätschaften vor Ort hast und wahrscheinlich auch viel so Chemie-Baukastenmäßige Rohstoffe und in der Pharmacy natürlich wahrscheinlich auch viel Schmerzmittel und was weiß ich, was man so braucht, um sowas wohl herzustellen.
Medex, Stimpex, Buffout.
Genau, ja.
Ja, nice.
Ein bisschen. Wenn wir nicht schon wieder Mist erzählt haben. Also kommt gerne auf den Discord und weist uns auch darauf hin, wenn wir Scheiße erzählen. Bin ich sehr, sehr dankbar für und höre mir das auf jeden Fall bei Zeiten und auch nochmal an, was wir da genau gequatscht haben. Ob wir es vielleicht anders gemeint haben, vielleicht war es ein Missverständnis oder wir waren einfach doof. Kelly, möchtest du uns was über die Metro erzählen?
Genau, also das Ding von der Metro erstmal ist, klar, Fallout 3 kommt zu einer Zeit, wo die Spiele noch ein bisschen limitiert waren und die Metro war im Prinzip die Lösung dafür, so wie New Vegas ja auch teilweise sehr viele Etappen gibt, besonders auf dem Strip. Den Strip musste sie ja in drei Teile teilen, sonst wäre das Spiel gecrashed. Das haben sie ja sonst anders nicht zum Laufen gebracht. Ist bei Teil 3 ähnlich. Dann haben sie die Metro als sozusagen, die haben Gebiete abgegrenzt, dass du die nur durch die Metro erreichen kannst. Die Metro ist auch nochmal ein eigener Bereich, der sich reinlädt, einfach um halt nochmal nicht die komplette Welt laden zu müssen, sondern halt so Etappen laden zu können.
Voll klug.
Deswegen existiert die Metro überhaupt in Fallout 3. Ich finde sie auch eigentlich ganz cool, weil Großstadt
mega.
Gibt einfach eine Metro. Ich fand es schade, dass sie in 4 halt, die nur so klein war und auch noch unübersichtlicher, wie ich fand.
Obwohl ich finde, in Fallout 3, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann ist sie auch eigentlich relativ plausibel. Dann kommt man damit relativ gut klar, finde ich.
Ich erkläre auch gleich, worauf man, wie man ein bisschen damit auch zurechtkommt, wie man sich ein bisschen orientieren kann. Aber erstmal damit angefangen, also diese Metro ist ja auch ein relativ großer Teil dann von dem Spiel geworden. Da gibt es viele, viele Orte, die man finden kann, viele Quests. Aber was halt auch als erstes finde ich, also was ich als erstes getroffen bin, sind die Protectrons. Die gibt's überall. Und das ist im Prinzip, klar, Fallout wurde automatisiert, hat man ja auch eben bei den Super-Duper-Marts gehört. Alles mit Robotern, keine Menschen mehr, weil die müsste man ja bezahlen. So ist es auch in dem Metrosystem. Da haben die Protectrons eingesetzt, die dann halt alles gemacht haben. Die haben für die Ticketverkäufe gesorgt, die haben für die Ticketkontrollen gesorgt. Das heißt, wenn ihr könnt die aktivieren, aber die wollen dann auch ein Ticket von euch sehen. Also wenn ihr die aktiviert und ihr kein Ticket dabei habt im Inventar, dann greifen die euch auch an, wenn ihr dann in die Metro reingeht.
Ganz normal, wenn man kein Ticket dabei hat, kommt direkt ein Kampfroboter, der schießt dich. Oder genau, er schlägt dich.
Darüber wird hier nur geschwiegen.
Das ist dann auch der dritte Punkt, Sicherheit. Die sollen halt auch für die Sicherheit sorgen. Deswegen ist auch immer cool, wenn ihr ein Ticket dabei habt und die aktiviert, die machen euch dann auch alles platt. Also die laufen dann mit euch und schießen dann drauf. Die können richtig eigentlich ganz gut austeilen, die sind halt nur sehr lahm. Aber es ist ganz cool, dann so einen kurz als Helferlein dabei zu haben, finde ich.
Voll.
Genau, das ist so das System, was ich dann auch angefangen habe zu machen, als ich für die Folge recherchiert habe. Ich habe das U-Bahn-System, also das Metrosystem im Spiel mit dem Metrosystem im echten Leben verglichen. Es war gar nicht so einfach. Aber es geht. Es ist sehr nah dran. Wir haben halt wie beim gesamten Spiel halt alles ein bisschen gequetscht. Also es ist halt auf einen kleineren Bereich runter reduziert, also ein bisschen eingedampft. Im Prinzip, im realen Leben hat man 7 Linien, bei Fallout 3 hat man nur 3. Und die sind auch alle farblich markiert. Ich habe auch so ein bisschen versucht, die Linien so ein bisschen nachzuvollziehen. Also sie sind halt schon so ein bisschen hier und da überschneidend, sind halt ein bisschen anders gelegt. Was ich halt doof finde, du findest einen Plan von der U-Bahn, der ist überall. Der hängt doch relativ häufig. Nur manche Stationen, die da angemarkert sind, die kann man gar nicht erreichen. Das fand
weil
ich ein
die,
bisschen schade.
Weil das unplausibel gebaut ist oder weil die Gänge verschüttet sind?
Weil die Gänge verschüttet sind.
Na gut, aber das ist ja...
Deswegen gibt es dann die Stationen nicht.
Das ist ja schon... Ja, es war ja auch dem Spiel geschuldet. Irgendwie muss man es ja limitieren, so, ne? Da fand ich so Sachen wie bei GTA, da ist eine Baustelle am Tunnel, deswegen kann ich nicht in den nächsten Bereich und irgendwann kann ich es dann, fand ich irgendwie bescheuerter.
Ja, also es ist schon ganz gut gemacht. Was ich halt doof finde, es gibt Stationen, die sind auf der Karte, aber die sind nicht erreichbar. Und dann gibt es Stationen, die sind nicht auf der Karte, aber die kann man erreichen.
Ah, okay.
Das fand ich so ein bisschen kontraintuitiv. Ja, aber für den... für die Orientierung fand ich also es war schon ein bisschen hilfreich, weil es zeigt dir, okay, es gibt 3 Linien. Wir haben die blaue Linie, wir haben die rote Linie und wir haben die weiße Linie. Und die rote und die weiße treffen sich im Central, also der Hauptplatz in DC, nahe vom Weißen Haus und so. Genau, das sind so die 3. Und da steht halt auch, wenn du in der U-Bahn drinne bist, weißt du auch immer direkt, in welcher Linie du bist, weil da steht dann auch überall blaue Linie, rote Linie, weiße Linie. Und teilweise auch, in welche Richtung du läufst, also in welche, was jetzt die nächstgelegene Station ist. Das ist dann auch
aber
vielleicht
meistens sind ja die Metros in Fallout doch ein relativer Schlauch, so, ne? Also es ist ja nicht so, dass du jetzt großartig viele Abzweige nehmen kannst.
Genau, wie schon gesagt, es treffen ja auch nur 2 von den 3 U-Bahn-Linien aufeinander. Das heißt, da ist ja nicht so viel Abzweigung. Du hast manchmal diese Tunnel, diese Seitentunnel, diese Wartungstunnel, wo du dich so ein bisschen verlaufen kannst, finde ich. Die dann auch nochmal ein paar andere Tunnel vernetzen, aber das war's dann auch. Aber das geht dann. Die musst du meistens nehmen, weil dann ein Gang verschüttet ist und dann musst du auf die andere Seite, weil ja Züge ja so parallel fahren und teilweise mit einem Wartungsgang getrennt sind.
Ich bin auch bei meinem letzten Durchgang Fallout 3 habe ich mich teilweise voll verlaufen und dachte, boah, das ist voll der lange Part, bis ich endlich bei meinem Quest bin dann so. Und jetzt habe ich das nochmal gespielt und war super schnell bei meinem Questgeber und denke so, hä? Da muss ich ja irgendwie komplett an der Tür vorbeigelaufen sein oder so.
Also, ja, das Wegfindungssystem ist, weil halt auch so auf sehr vielen Ebenen manchmal die Sachen spielen und das Wegfindungssystem in 3 sagt dir halt nur nicht, in welcher Ebene der Questpunkt ist.
Ja, dann ist man am Questpunkt
und guckt auf die Karte und denkt so, da ist es doch. Und dann ist das halt ein Stockwerk weiter oben.
Ja, oder man muss schon oft auf diese lokale Map gucken, um zu checken, in welche Tür ich jetzt gehen muss. So, ne? Und ja, nicht immer nur dem Kompass nach.
Die sind ja auch manchmal, die ist ja auch nicht mit Ebenen, das wäre halt auch schön gewesen.
Ja, also muss Ebenen man vielleicht ab und zu doch mal einen Text lesen, damit man weiß, wo man hin muss. Das habe ich in Vault 22 gehabt, immer wieder im Kreis gerannt. So jetzt gerade im Stream, ne, super peinlich. Und dann irgendwann nochmal gelesen, ich muss auf die und die Ebene. Macht schon Sinn.
Ja. Aber immerhin war es nicht in dem, es gibt ja auch einen, der ist so voll radioaktiv, der Vault, da hab ich mich verlaufen und dann ging mein Erzähler also, und ich war so, ich muss hier rennen, ich muss irgendwas
das
machen.
Das ist richtig schlecht. Sehr schön.
Aber genau, was man auch noch, natürlich gibt es in der U-Bahn dann auch ganz viele Orte, also was man auch noch sagen kann, wie sie es gestaltet haben, weil wenn ich es auch richtig gelesen habe, ist das Hauptquartier von Bethesda, weil es gibt ja auch einen Ort, der Bethesda heißt in DC. Es ist auch eine Metrostation, aber nicht im Spiel, sondern im realen Leben nur. Die ist kurz nach Friendship. Das fand ich ganz witzig. Gut, die Station nach Friendship ist dann Bethesda. Und scheinbar gibt es ja auch das Hauptquartier, das Bethesda-Hauptquartier. Leider haben sie da so ein bisschen die Chance verpasst, irgendwas Witziges reinzubauen, wenn sie schon ihr eigenes Hauptquartier da reingebaut haben im Spiel.
Ja, schade.
Das Bürogebäude halt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, die Metro ist sehr schön designt, also schön im Sinne von sehr realitätsnah. Ich habe ein paar Berichte gelesen, auch im Internet, dass viele meinten, boah, die haben das Spiel angemacht und haben die Metro gesehen und haben gedacht, boah, das ist so, wie ich das täglich sehe, das ist unglaublich nah. Und andere, die dann halt erst das Spiel gespielt haben und dann irgendwann DC besucht haben, auch gesagt, das ist voll gruselig, weil ich habe das vorher im Spiel gesehen und das ist ja wirklich, sieht genauso
aus. Ich fand es auch richtig krass. Ich habe zum Fallout Day so Bilder gesehen von so Promo-Aktionen von Fallout 3 damals. Und wie auch da in der Metro Fallout-Promo-Poster und Reklame war. Und ich so dachte so, boah, das ist ja wirklich genau wie im Spiel. Also es sieht dem wirklich, auch das ist auch voll finster da irgendwie, ne?
Ja.
Es ist gar nicht mal so, dass es gut ausgeleuchtet ist. Das ist wirklich gruselig. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten U-Bahn in London so. Die sind teilweise auch mit diesen krassen Fußgängertunneln und so auch echt so ein bisschen creepy und klaustrophobisch so, ne?
Ja, war witzig. Als ich versucht habe, die Fallout-Metro mit der realen Metro zu vergleichen, hat Google immer gedacht, ich will Fallout 3 mit dem Spiel Metro vergleichen. Das fand ich auch immer witzig.
Ist auch irgendwie artverwandt.
Aber genau, die Metro ist schon, die hat auch ein bisschen Gruselfaktor, muss man sagen. Sie ist voll mit Ghoulen, paar Raidern hier und da. Also schon, wenn man sich nicht, also das Verlaufen hat natürlich auch einen gewissen Gruselfaktor, finde ich. Wenn man dann ein bisschen verloren ist. Und dann nicht mehr weiß, wo es lang geht. Aber genau, immer schön den, es gibt immer einen Ausweg. Also immer schön den Gleisen folgen und dann findet man schon den Ausweg.
Ja, und darauf achten, dass man an keiner Abzweigung mit Wartungstür vorbeirennt. Das ist, da ja, hat man genau. Auf einmal an einem anderen Ausgang, aber das Quest befindet sich in der U-Bahn-Station, hatte ich gerade mit diesem Roy Phillips, dieser Ghoul, der unbedingt in dem Tenpenny Tower einziehen will.
Ach genau, ja genau. Da
musst du echt drauf achten, dass du in die richtige kleine Tür abbiegst und nicht einfach weiterrennst.
Das ist schon, das Wegfindungssystem, wie schon gesagt, ist ein bisschen schwierig in den Spielen noch. Aber es wird besser. Also ich finde, Fallout 4 hat dann das Wegfindungssystem teilweise dann schon fast zu einfach gemacht.
Ja, finde ich halt auch. Fallout 4 spielt sich halt sehr, sehr geradlinig, ne? Du knallst da so durch und im Prinzip hast du nicht wirklich Hürden, ne? Und
nicht mehr viel,
ich finde bei Fallout 3, auch wenn das manchmal ein bisschen nervig ist mit diesem Wegfindung, aber es trägt ja auch so ein bisschen dazu bei. Ich meine, geh mal als Nicht-Ortskundiger in verlassene U-Bahn-Tunnel. Ich glaube, das ist ja gar nicht mal so einfach, sich da zurechtzufinden.
Es gibt ja auch Spiele, wo man sagen kann, okay, schalt mir die Wegfindung komplett aus. Ich meine, du kannst auch ohne Wegfindung. Musst ja deine Quest nicht anklicken. Also
kannst du einfach
so die Quest finden.
Ich sag mal, wenn man das meinte ich ja in Vault 22 in New Vegas, wenn man sich einfach mal anhört, was die Leute erzählen und sich die Logs da durchliest oder anhört, dann erzählen die dir im Prinzip ja auch, in welchem Raum, auf welcher Etage das stattfindet. Das muss man nur halt auch aktiv machen, ne?
Und sich vielleicht auch merken und nicht drei Quests gleichzeitig machen und dann nicht mehr wissen, wer was gesagt hat. So geht's mir manchmal.
Ja, das stimmt. Obwohl ich das finde ich in Fallout 76 und Fallout 4, da hast du das öfters mal, dass du halt zu viel auf dem Plan hast, ne? Und da so rumdümpelst und so, das mache ich mal. Aber ich finde, so in 3 und New Vegas ist es noch relativ strukturiert, ne? Da habe ich mich selten so verzettelt mit den Quests.
Ja, da fand ich aber, manchmal hatte ich Probleme, dann auch Quests zu finden an manchen Stellen. Da musste ich einfach erstmal Exploration machen, also ein bisschen erkunden, bevor ich dann wieder Quests hatte. Das war teilweise ein bisschen nervig, weil ich dann nicht wusste, wo gehe ich hin, kurze Überforderung, aber man findet ja immer was.
Das stimmt.
Und zum Thema immer was finden, in der U-Bahn-Station gibt es auch viel zu finden, nicht nur neben Gegnern und Loot. Da gibt es auch ein paar Siedlungen tatsächlich im Untergrund. Eine Siedlung, die mir sehr in Gedächtnis geblieben ist, ist die Maristi Metro Station. Da ist so ein Kult drinne. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind das Kannibalen, die aber keine Kannibalen mehr sein wollen und so eine Art Religion darum gebildet haben, keine Menschen mehr zu essen.
Wie so eine Art Selbsthilfegruppe.
Ja, genau. Aber im Prinzip sind die da sehr, also da gibt's auch eine Quest drum und dann musst du halt so ein bisschen die Wahrheit rausfinden, was jetzt mit dem einen ist, warum sie den festhalten. Und dann so, ja, der ist halt noch nicht rein und der muss jetzt erstmal noch meditieren und sich seine Neigung zum Kannibalismus irgendwie loswerden. Und du bist da so, okay, soll ich euch jetzt glauben oder soll ich den anderen glauben, die mir die Quest gegeben haben? Aber ja, darauf können wir, glaube ich, später nochmal irgendwann genauer eingehen, wie da so die Quest dann so abläuft. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Quest. Genau, dann gibt es noch das Link Memorial kann man besuchen. Die ist über die Metro erreichbar. Da gibt es auch irgendwie noch eine Quest. Dann die Underworld. Übrigens, da soll Moira sein. Das ist eine Stadt voller Ghule.
Genau, das war ja meine Frage letztes Mal.
Genau.
Sie kommt übrigens nur aus Megaton gestolpert, wenn du sie vorher schon mal angesprochen und das Quest begonnen hast. Weil dann kannst du es ja nicht weitermachen. Aber dann ist sie bei Megaton.
Genau, dann wäre sie beim Megaton. Ansonsten ist sie schon in Underworld, wenn man dann sie nochmal begegnen will. Wenn man ihr nochmal begegnen will, genau. So die erste Station, die man findet, die man eigentlich nehmen sollte, wenn man schon so hier so den Weg nachgeht, ist die Drury Street Metro Station. Die ist nahe Vault 101 und ist nicht markiert auf der Karte, lustigerweise. Aber da kann man dann auch in die Metro rein. Und das soll so der erste Anlaufpunkt, die Metro sein, laut den.
Da habe ich noch nicht vor als erstes bestiegen.
Ich glaube, ich bin auch irgendwo hinter einem Super-Duper-Markt irgendwo in die Metro gefallen, wo so eine Markt-Metro-Station war. Ja. Genau, und dann gibt es noch eine Metro-Station, die wird dann später wichtig. Das ist die Presidential Metro-Station. Die ist dann für das DLC Broken Steel wichtig. Das kommt dann später. Genau, und was halt auch noch wichtig ist, also das waren jetzt so die ich am wichtigsten fand von Metro Station. Es gibt ganz viele im Spiel und halt auf der Oberwelt halt auch die Punkte, wo man in die Metro dann auch reinkommen kann. Genau, wie schon gesagt, das ist halt auch durch die Limitierung entstanden des Systems, um die Gebiete abzustecken. Aber was ich auch witzig fand, was halt auch nochmal Bethesdas Art Spiele zu programmieren beschreibt, finde ich, ist immer noch der Mensch mit dem Zugkopf. Hast du das schon mal gesehen, Andi, den Mensch mit dem Zugkopf?
Nein.
Du musst einfach mal das googeln, weil ich erkläre es jetzt erstmal. Es ist im Prinzip, die Limitierung von der Bethesda-Engine ist halt, du kannst kein, die kriegen es nicht hin, dass du Auto fahren kannst. Deswegen gibt es keine...
Doch, das habe ich schon mal gehört, ja.
Es gibt keine Autos in dem Spiel, die du aktiv fahren kannst. Es gibt immer eine Schwarzblende. Achtet mal auch bei Skyrim drauf. Wenn ihr irgendwie mit der Kutsche irgendwo reinreist, die Kutsche fährt nicht los. Ist immer direkt eine Schwarzblende, bevor die losfährt. Und das ist halt auch bei Fallout 3 das Problem, dass die den Zug nicht hinbekommen haben, dass der Zug auf den Gleisen fährt. Die haben dann ein Menschenmodell genommen, den einem Zugkopf aufprogrammiert und denen dann die Gleise langlaufen lassen. Weil das anders nicht möglich war. Und das ist eigentlich mein liebstes Trivia in dem Spiel, neben dem Narrator.
Der Mann mit dem Zugkopf. Der Mann richtig mit dem gut. Zugkopf. Ist auch gutes Wort der Woche eigentlich, ne? Mann mit dem Zugkopf.
Mann mit dem Zugkopf.
Bitte unter alles kommentieren, was ihr hier mit dieser Folge verbindet. Mann mit dem Zugkopf.
Dann kann ich auch noch mal eine andere Sache, wenn wir schon so bei Bethesda und der Engine sind, was noch vorwegnehmen bei New Vegas, was bei New Vegas viel auch ist, wegen der Limitierung. Ich weiß gar nicht, ob die das auch im Fallout 3 haben, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt den Narrator, also den Erzähler. Weißt du, warum es den Erzähler gibt?
Ja.
Weil die es nicht hinbekommen haben, Audio, also Sprachaudio einzufügen, ohne einen Menschen dahinter zu haben. Sprich, wenn du eine Szene siehst, also wie zum Beispiel die Endszene oder die Anfangsszene, das ist dein Charakter, der im Prinzip einen Film guckt, neben dem ein NPC steht, der dir das erzählt. Und den siehst du halt nicht, weil du halt den Film guckst. Aber wenn du dann in der Engine bist und rauszoomst, hast du halt den Narrator neben dir stehen, der dir halt die Sachen erzählt.
Geil. Das finde so ich witzig. Mega witzig. Das ist lustig.
Also diese
der Mann mit dem Zugkopf Engine. Und der Narrator.
Der Narrator und der Mann mit dem Zugkopf, genau. Also sind halt. Ich habe schon gesagt, Bethesda programmiert, wie ich programmieren würde. Das funktioniert nicht. Wie könnten wir es lösen?
Klingt aber irgendwie pragmatisch, finde ich. So
ja, es ist pragmatisch, ist aber auch irgendwie nicht die ultimative Lösung.
Ohne Bethesda zu nahe treten zu wollen. Aber es klingt so ein bisschen so wie, ich bin nicht gut genug, um zu wissen, wie ich das Problem richtig löse, aber ich habe eine Lösung.
Ich habe einen Workaround, ja genau.
Ja, genau.
Es ist aber auch irgendwie sympathisch. Also die Engine, also die Bugs sind teilweise schon so ein bisschen ikonisch, finde ich. Und halt so, also wenn wir diese witzigen Sachen nicht hätten, die Limitierung von den Spielen, hätten wir nicht den Mann mit dem Zugkopf. Oder den Narrator.
Ja, den Mann mit dem Zugkopf, das habe ich aber schon mal gesehen. Die Bilder von dem auch.
So witzig. Das
ist richtig witzig, ey.
Als ich das Freunden von mir erzählt habe, als ich die doch mal hier das Skript zusammengeschrieben habe, waren die so, Cosplay das. Ich so, ich kann nicht einfach mit so einem Riesenkopf durch die Con laufen.
Das ist aber eigentlich eine richtig geile Idee. Aber das muss ja sehr leicht gebaut sein, wenn man einfach so einen riesigen Zug auf dem Kopf hat. Die lassen dich aber nirgendwo rein.
Du siehst ja auch nichts.
Ja, aber der trägt den doch auf den Kopf. Der hat ihn doch gar nicht... Wenn ich das richtig sehe, hat er den nicht statt einem Kopf, sondern
der
so
hat
als
den
Hut
so auf dem Kopf sitzen.
Ja, genau.
Ist ja noch geil. Besser. So ein Zughut.
Finde ich richtig geil.
Aber genau, das ist so das, was ich so zum Metro rausgesucht habe. Es war nicht einfach, ehrlich gesagt, weil, wie schon gesagt, auch die ganzen Stationen, da gibt's sehr viele und auch Untergrund, es war schwer Sachen zu finden, die halt sich wirklich nur auf die Metro beziehen. Aber man kommt im Spiel sehr oft in die Metro. Es gibt einige Quests unten in der Metro. Man findet Loot und Leute da. Also, ja. Ist schon ein wichtiger und großer Bestandteil des Spiels.
Ja, finde ich wirklich. Also das ist auch sehr charakteristisch für Fallout 3. Ich finde am Anfang, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, verflucht man die Metro mal ein bisschen, weil man nicht so richtig weiß, was mache ich hier eigentlich gerade und wo komme ich hier dann wieder raus. Aber
und
das
wie orientiere
ja auch so ein bisschen,
ich mich überhaupt?
Genau, ja. Es trägt ja aber auch zur Immersion bei. Also ich finde das eigentlich ganz, ganz charmant inzwischen, muss ich sagen.
Ich finde es schade, dass ich damals
die
nicht in die Metro gegangen bin.
Ja, wenn du soweit durch bist, Gerrit hat uns inzwischen verlassen, Familie ruft und so, aber er hat uns eine kleine Audioaufnahme zukommen lassen, wo er seinen Part nämlich das Galaxy News Radio bespricht. Und ja, ich würde sagen, Mats ab.
Ja, moin, da fehlt noch mein Teil. Ich habe was über Radio Galaxy News Radio. Das Ganze steht in Washington und läuft auf Frequenz 98.3 FM. Betrieben wird der ganze Kram von Three Dog, so rum, ist ein Freiheitskämpfer, der früher mal Radiotechniker war und jetzt die selbsternannte Stimme der Wahrheit ist. Also er sieht sich selbst halt eher als der Verteidiger der kleinen Leute und ist in enger Verbindung mit der Brotherhood of Steel. Hier besonders auch Lions Pride. Und ja, lebt in DC. Tatsächlich in einem Gebäude, was stark von Supermutanten bedroht wird. Er ist super charismatisch, humorvoll, moralisch, aber auch sehr rebellisch. Und sein berühmter Spruch, you can't stop the signal, baby. Und ja, sein Grundgedanke, dieses Ganze zu betreiben, ist einfach, dass er Hoffnung spenden will. Er will die Stimme der Vernunft sein. Im Spiel ist das halt eine der ganz wenigen funktionierenden Rundfunknetzwerke, wo man halt im Spiel tatsächlich auch nicht nur sich berieseln lassen kann von Musik der 1940er, 1950er und halt so einen schönen Kontrast dazu hat. Auf der einen Seite die zerstörte Welt, auf der anderen Seite halt diese Musik von der heilen Welt. Sondern man hat halt auch so ganz eindeutig diese, du kriegst halt auch erste Referenzen über deinen Vater. Da sind einige Hauptquests, die sich da zusammenpacken und von dort aus dann weitergehen. Also grundsätzlich spielt dieser Radiosender schon eine zentrale Rolle, gerade am Anfang, ne? Also der schickt dich in die richtige Richtung, während du halt dabei bist, deinen Vater zu suchen. Am Anfang hilfst du ihm ein bisschen dabei, ne? Also du versuchst so ein bisschen deine Reputation da so ein bisschen aufzubauen, indem du auch den Radiosender wieder zurück ans Netz bringst, schaltest den Strom wieder an und so weiter und so fort. Und das finde ich, da haben sie dieses Element super mit eingebaut, weil das verbindet so ein bisschen dieses Gameplay, ne? Du hast halt einen zentralen Ort, gleichzeitig über die Musik, die du ja immer abspielen kannst, egal wo du auf der Welt dich befindest, hast du diesen Lore-Faktor und diese, vor allem diese Atmosphäre, die dir halt wiedergegeben wird, ne? Und dann kommen halt noch weitere Lore, größere Deep Dive, weil Three Dog halt einfach mega viel auch weiß und dir halt ganz, ganz viel Wissen auch geben kann und so weiter. Ja, beheimatet sind sie, wie gesagt, im GNR-Building und das ist ein altes Rundfunkgebäude. Macht ja auch Sinn, ne? Du brauchst die Infrastruktur. Und wenn du die Galaxy News Radio Quest da löst, dann kommst du halt auch dazu, Three Dog aktiv zu helfen. Und er gibt dir halt dann auch immer mehr Informationen darüber. Weil dein Vater halt auf seiner Flucht quasi auch da vorbeigekommen ist und sich sehr lange mit ihm unterhalten hat. Die Musik ist halt super, ne? Also erstmal ist diese Musik, die dort spielt, halt unglaublich, also er enthält halt mega viele Aspekte des Soundtracks von Fallout 3. Dann hast du von Billie Holiday, Bob Crosby, Roy Brown, super, also so wirklich Titel der 40er und 50er, die auch wirklich richtig bekannt und populär waren. Also wirklich Dinge, wo man sofort, wenn man sich so ein bisschen mit der Historie dieser Zeit auseinandersetzt, halt wirklich so ein bisschen auch sofort weiß, was da los ist, ne? Dann hilfst du ihm halt noch, das find ich ganz geil, dass man halt die Reichweite noch ausbauen kann. Also eine dieser Questreihen ist, dass du ihm danach irgendwann hilfst, so die Sendeleistung seines Senders nochmal zu vergrößern und plötzlich, bam, deutlich mehr Zuhörer, sein Wort kriegt nochmal viel mehr Bedeutung und so weiter. Insgesamt finde ich, na, es ist halt der Stil des Spiels halt auch, ist alles ein bisschen trist. Großes Gebäude, aber gleichzeitig wenig Inhalt. Also ich hätte mir, glaube ich, so rein von der Atmosphäre so einem kleinen typischen amerikanischen Sender, so weiß ich nicht, so drei kleine Räume, irgendwo sitzt so ein abgeranzter Techniker und ne, Three Dog in so einem kleinen heruntergekommenen Tonstudio, wo die Atombombe halt nicht eingeschlagen hat, hätte ich irgendwie noch cooler gefunden. Aber so hast du halt ein großes Gebäude in DC, was aber schon halb runtergekommen ist, stark beleuchtet in jeder Ecke von irgendwelchen Scheinwerfern. Und Three Dog rennt da irgendwo rum, Sandsäcke barrikadiert. Draußen tobt halt immer noch der Kampf gegen diese Supermutanten, die da überall die ständige Bedrohung sind. Und ja, war in dem Durchgang schon, war cool, aber ich finde, man hätte einfach noch mehr rausholen können, meine ganz persönliche Meinung, ne? Grundsätzlich aber sehr cool, weil du kannst es halt, egal wo du bist, hatte ich ja schon gesagt, über die Radiofunktion im Pip-Boy jederzeit wieder aktivieren. Und den geilsten Song finde ich einfach immer noch I Don't Want to Set the World on Fire. Super geiles Lied und spielt ja auch in der Serie jetzt immer wieder eine ganz zentrale, also das heißt spielt eine zentrale Rolle, kommt super häufig Vorausschnitte aus diesem Song, weil er halt so diese Ironie so super hervorhebt. Und ja, ist einfach super. Es gibt noch einen alternativen Strang, also sollte Three Dog irgendwie sterben, dann übernimmt Margaret das Ganze. In meinem Durchgang ist Three Dog nicht gestorben, von daher, ich habe nur gelesen, dass es funktionieren kann. Ich selbst habe ihn, also bei mir lebt er noch und unterhält weiterhin das Ödland. Und ja, ich finde es eine super, super Sache, super atmosphärisch mit reingebracht. Und ja, weiß nicht, ob Andy noch 3-4 Worte hat. Auf jeden Fall habe ich das jetzt so mal aufgenommen und hoffe, es gefällt.
Ja, vielen Dank, Gerrit, für diese wunderbare kleine Reise zu Three Dog und seinem Radiosender. Damit haben wir es für heute, oder Kelly?
Ja, das müsste ein gutes Stück der Story von Fallout 3 jetzt abgehakt sein.
Auf jeden Fall. Also die Anfänge sind gemacht. Wir haben alles so ein bisschen kennengelernt. Three Dogs Stimme hatte ich bei meinem letzten Durchgang die ganze Zeit im Ohr, weil ich sein Radio die ganze Zeit durchgehört habe. Und der witzigste Fakt ist, finde ich immer noch, dass er einfach die ganze Zeit kommentiert, was der Spieler so für Errungenschaften im Ödland erreicht. Das finde ich sehr,
das
sehr
gut. Das ist schon sympathisch. Also es war ja bis jetzt die haben es ja irgendwie in jedem Spiel irgendeinen Radiosender eingebaut, der halt erzählt, was du halt gerade alles im Ödland fabrizierst.
Ja, ja, voll. Aber fand ich mit Three Dog ehrlich gesagt eigentlich am besten. So vom, wie das aufgemacht war, sehr charmant. Ja, Mann mit dem Zugkopf sagt Goodbye und fährt weiter zur nächsten Station. Und wir sehen uns dann nächste Woche mit einem neuen Thema oder hören uns nächste Woche. Sehen tun wir uns natürlich heute Abend zum Beispiel auf Twitch mit Fallout New Vegas. Dann hoffentlich Donnerstag mal wieder mit Fallout 76. Sonntag gucken wir nach diesem kleinen Ausreißer vom letzten Sonntag, wo wir den Trailer für die zweite Staffel besprochen haben. Sehen wir uns Sonntag auf Twitch und gucken die nächste Folge von Fallout Season 1 auf Prime mit euch zusammen. Also haltet eure Zeigefinger geschmeidig, damit ihr zeitgleich mit uns auf Play drücken könnt. Und ja, Kelly, schön, dass du wieder da warst. Und ja, wir entlassen immer unsere liebe Zuhörerschaft.
Wie Garrett es sagen würde, ein inneres Blumenpflücken, das finde ich irgendwie sehr schön.
Oder inneres Bratkartoffelessen, auch sehr, sehr nette Redewendung.
Oh, aber wir haben so viel Bratkartoffeln gegessen.
Geht auch irgendwann auf die Magenschleimhaut. gut, wir entlassen euch wieder ins Ödland und freuen euch bald wieder zu sehen in diversen Chats, in unserem Discord-Server. Da ist ja wieder viel, viel los inzwischen, weil wir endlich diese Links repariert haben. Und ja, da füttern wir viel mit Content. Und genau, folgt uns auf allen Plattformen, kommentiert gerne immer mit dem Fingerzeig, Mann mit dem Zugkopf zu dieser Folge, finde ich sehr, sehr gut. Ja, wir sehen uns, wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.
Rein in den Süd,
raus aus dem Vault.
Das ist Nukercast, dein Fallout-Lore-Podcast.